Wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe. Also das fing so Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober an mit Rosh Hashanah. Und dann kam Yom Kippur, da hatte ich das letzte Mal drüber gepredigt. Und nach Yom Kippur kommt das Laubhüttenfest. So, da sitzen tatsächlich die Juden unter Laubhütten. Wir waren mal da im Oktober und ich hatte da noch überhaupt keine Ahnung, habe überhaupt nichts von Laubhüttenfest, also da steht was in der Bibel, aber das hat mir überhaupt nichts gesagt, gar nichts gesagt. Und dann sah ich dann, als wir durch Jerusalem gingen, dass überall auf den Balkonen so Laubhütten gebaut waren. Ja, und ich sagte, huch, was ist das denn? Ja, die feiern das Laubhüttenfest und die feiern alle, also die Verwandten und Bekannten, die kommen dann immer alle zusammen und die essen zusammen und die haben Gemeinschaft zusammen, weil das ist ein Fest der Gemeinschaft, ja, was wir Deutsche hier ja verlernt haben. Und wenn wir dann mal Geburtstag feiern, dann so viele Geburtstage hintereinander, ja, hier ist immer alles zu viel. Aber da wurde dann richtig festgesetzt, so, es gibt so einige Feste und Gott, der ein Vater ist und er liebt seine Kinder und er ist ein Gott, der ja der Familie erdacht hat. Ja, wenn man so hört, er ist der Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind schon mal drei Generationen. Er ist der Gott von Generationen, ein Gott von einer Familie. Er hat die Familie erfunden und er möchte die Familie auch wieder zusammenbringen, weil der Heilige Geist ist dabei, uns wirklich auszurüsten, dass wir wieder klar denken, dass wir rauskommen aus diesem Eigensinn, rauskommen aus Besserwisserei, rauskommen aus all dieser Zauberei, wo wir drin sind und wo wir alle getrennt voneinander sind, wo jeder sein eigenes Ding macht und schon in Richter steht und jeder machte sein eigenes Ding, jeder lief seinem eigenen Gedanken nach. Und dadurch ist das Volk Israel abgeirrt und ist es wirklich kaputt gegangen. Jeder machte, was er wollte. Und so sieht das in Deutschland aus und so sieht das in Familien aus. Und so hat man keinen Zusammenhalt und dann versucht man Weihnachten zu feiern. Ich weiß, ich komme sogar aus einem christlichen Elternhaus, aber Weihnachten, als mein Bruder ein Teenager war, war Weihnachten die schrecklichste Zeit. Weil der ist dann immer ausgerastet, entweder war er besoffen oder er hat gekifft oder irgendwas und ist ausgerastet. Das war der schrecklichste Tag war Weihnachten. So, und man versucht dann, alles so zusammenzubringen und ein bisschen auf Frieden zu machen. Und dann gab es so eine, die Nicole hieß die, glaube ich, die hat ein bisschen Frieden, nur ein bisschen Frieden, ne? Ein bisschen Frieden. Und dieses ein bisschen Frieden kannst du auch nicht machen, sondern der Friedefürst heißt Jesus Christus. Und wenn der nicht in der Familie ist, gibt es auch nicht ein bisschen Frieden, sondern da ist alles kaputt. Da kannst du was übertünchen, kannst ein bisschen was so tun, als wäre alles gut. Aber dieser Friedefürst, der muss übernehmen. So, und dann ja, gucken wir mal ins Laubhüttenfest hinein. Also das wird in Israel Sukkot genannt. Und für dieses Sukkot, da gibt es auch verschiedene Namen oder Themen. Sukkot heißt einmal Laubhüttenfest, dann die Zeit unserer Freude, das Fest der Zusammenkunft und das Fest der Nationen, das Fest der Weihe und das Fest des Lichts. Das sind alles so die Themen für Sukkot. Und Sukkot ist eigentlich so, dass man unter ein Schutzdach kommt. Und das können wir besonders lesen, Psalm 91, das spricht eigentlich von diesem Sukkot. So, und lass uns das mal kurz aufschlagen, Psalm 91. Da. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. So hat er denn Flügel, hat unser Gott Flügel unter seinen Fittichen. und wer unter dem Schirm, man kann auch sagen, wer unter dem Baldachin, ja, unter dem Dach, unter dem Schutzdach Gottes sitzt. Und da spricht von dieser Laubhütte, da denken die drüber nach, dass als sie in der Wüste waren, da sollten sie eine Laubhütte bauen, weil in der Wüste gab es sonst nichts. Und dieses Laub hat vor Sonne und auch ein bisschen vor Regen geschützt. Aber die wahre Laubhütte, der wahre Schutz, da war die Herrlichkeit Gottes, die Schekina, war über dem ganzen Volk Israel. Und das ist die wahre Laubhütte. Die Schekina, er hat sie beschirmt am Tage vor der Sonne. Er hat sie beschirmt vor Regen und vor Sturm. Die waren wirklich unter einem Schutzdach. Und da war diese Herrlichkeit Gottes, war über ihnen. Und Mose hat einmal gesagt, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Wo deine Schekina nicht hingeht, da gehe ich nicht. Erst als die Schekina sich erhoben hat, da ist er mitgegangen. Er hat nichts Eigensinniges gemacht, sondern er ist nur der Schekina gefolgt. Und deshalb waren sie unter diesem Schutzdach. Sie waren unter dieser Herrlichkeit Gottes. Und danach sehen wir uns alle wieder, oder? Wir wollen unter dieser Herrlichkeit wieder sein, unter dieser wahren Schekina. Im Grunde genommen sind wir das, seitdem wir Jesus Christus angenommen haben. Sein Blut hat uns gereinigt, sein Blut hat uns freigesetzt und er ist jetzt unser Schutz und unser Schild. Er ist jetzt unser Schatten, der uns umgibt. Aber wir rallen es oft nicht, ja? Aber er hat uns alles schon geschenkt. Es ist schon da. Es ist vollbracht. So, und deshalb steht hier, wer unter diesen Flügeln, und wisst ihr, in dieser, zum Beispiel in der Stiftshütte, die Mose auf dem Berg gesehen hat, er sollte eine Hütte bauen, so was er sieht im Himmel, gab es eine Stiftshütte. Und da war Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und das war ganz tief. Der Vorhof, der spricht von diesem irdenen Leib. So dieses irdene Zelt, was irgendwann verrottet. Und so ist das auch, das wissen auch die Israeliten, wenn sie unter der Laubhütte sitzen, so nach einem Monat ist dieses Laub alles vergammelt. Es ist verrottet. Und so ist das auch, als letztes wird dieser Leib die Herrlichkeit annehmen. Es kann sein, dass dieser Leib noch verrottet, dass er erstmal ins Grab gelegt werden muss. Ja? Aber dann wird er auferstehen und wird Herrlichkeit erlangen. Und deshalb sagt Paulus in Korinther, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es ist verschlungen in Christus Jesus. Also wir haben alle jetzt schon ein Auferstehungsleib und den bekommen wir. Und das ist die Laubhütte, die niemals verrotten wird. So, das hier wird auf Erden nochmal verrotten. Das wird vielleicht vergehen. Ich kann es kaum glauben, dass ich bald 70 bin und dann denke ich so, ja, also vor ein paar Jahren bin ich noch ganz anders gelaufen und auch Fahrrad gefahren und all das. Ne? Und man merkt, irgendwas ist weniger geworden. Aber es gibt ein Geheimnis, wir werden von Tag zu Tag erneuert, der innere Mensch. Und wenn der innere Mensch übernimmt, wenn der geistliche Mensch immer mehr übernimmt, dann wird auch dieses Ding hier ein bisschen davon übernehmen, immer mehr. Und die Seele, die wird dann das machen, was der Geist sagt und der Leib, der rückt dann nach. Ja? Der Leib muss dann auch ein bisschen wieder an Stärke zunehmen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier noch hier sind, aber ich weiß, dass Mose war in der Gegenwart Gottes. Der war 40 Tage da oben auf dem Berg, ganz alleine, der war oben mit Gott. 40 Tage und 40 Nächte, er war in der Gegenwart Gottes. Und das war so stark, als er runterkam, hat sein Angesicht geleuchtet, dass man ihn kaum ansehen konnte. Er hatte die Ausstrahlung Gottes. Er hat das Ebenbild Gottes wieder gestrahlt. Ja? Und dieser Mose wäre überhaupt nicht gestorben, wenn Gott nicht gesagt hätte, du kommst jetzt hoch, ich hole dich heim. Der hat keine Brille aufgehabt, der war 120. Der hat nicht gehinkt, der hat das Volk ja noch mit 80 Jahren durch die ganze Wüste da geführt. Der hat Kraft gehabt. Der ist auf den Berg da hoch, der war schon über 80. Der ist da hochgegangen. Da war schon 120. Nee, als er auf den Berg ging, noch nicht hinterher. Ja, da ist er auch noch hochgegangen. Aber das erste Mal, so, da muss er ja noch 40 Jahre dann laufen. Ne? So, aber er hatte Kraft. Und das war, als Kind habe ich schon immer diese Geschichten gelesen, fand das ganz toll. Und das war, was mich am meisten angesprochen hat. Und ich habe mir zu Gott gesagt, Herr, wenn ich dann tatsächlich alt werden sollte, dann lass mich so werden wie Mose oder Abraham. Ja, weil die sind nicht gealtert. Die waren, Abraham hat noch mit über 120 noch Kinder bekommen. Der war, ja, der hat mit 100 Jahren den Isaak bekommen. Und nachdem Isaak verheiratet war, dann hat er noch mehr Kinder. Der hat nochmal geheiratet und hat dann noch eine ganze Menge Kinder bekommen. Vater Abraham hat viele Kinder. Ja, so, und deshalb ist das so mehr mein Vorbild. So, auch wenn diese Hütte verrottet, aber von Tag zu Tag wird ja der geistliche Mensch, der sollte erneuert werden von Tag zu Tag. Und wie wird er erneuert? Das liegt an dir, wie er erneuert wird. Ja? Und warum sehen wir so viele Kranke, Alte und Schwache in den Gemeinden? Weil die sich ganz wenig erneuern. Die lesen das Kalenderblättchen mit einem Vers und denken, das ist die Nahrung für den Tag. Ein Vers aus der Bibel. Das ist keine Nahrung für den Tag. Das ist ein Krümel für den Tag. Ja, und wir müssen das Wort Gottes, das ist Heilung für den ganzen Leib. Also müssen wir das Wort Gottes lesen. Es steht sogar, Josua war der Nachfolger von Mose und da ist der Herr Scharen ihm begegnet und er hat gesagt, lies das Wort, murmle es vor dich her Tag und Nacht, denn dieses Wort wird dich führen, dieses Wort wird dir Kraft geben, dieses Wort gibt dir Autorität. Also das ist mein Appell an euch, lest kein Kalenderblättchen, sondern lest bitte die Bibel. Paar Kapiteln am Tag. Möglichst was im Alten und im Neuen Testament. Ja, paar Kapiteln, nicht nur paar Verse. Und es ist auch gut, wenn man alles mal durchliest. Ich lese jedes Jahr die Bibel von vorne wieder durch, weil dann kriegst du die ganzen Zusammenhänge mit. Und ich kenne ganz viele Christen, die haben das Alte Testament nicht gelesen, weil sie sagen, das gilt nicht mehr für uns. Wenn du das Alte nicht gelesen hast, kannst du das Neue nicht verstehen. Denn das eine baut auf das andere auf. So, die Israeliten, die haben nur das Alte. Aber die messianischen Juden, die lesen jetzt auch das Neue. Und da kommt noch viel mehr Erleuchtung. Und da kommt was zusammen, was zusammengehört. So, also wir sind unter diesen Flügeln. Und in dieser Stiftshütte, was Mose auf dem Berg gesehen hat, was er bauen sollte, da war vorne heilig, da kamst du hinein, der Vorhof und dann das Heiligtum. Und im Heiligtum, da waren die Schaubrote, da war der siebenarmige Leuchter zu sehen. Und dann gab es noch einen Vorhang und hinter dem Vorhang, das war das Allerheiligste. Und da war die Bundeslade. Die sollte er machen, aus Akazienholz. Und in dieser Bundeslade war der Stab Aarons, der geblüht hat. In der Wüste war eine Rebellion. Und dann, wir wollen dich nicht als Leiter, das kommt in jeder Gemeinde vor, das gibt es jedes Mal. Warum sollen wir uns dem unterordnen? Und dann hat Gott gesagt, okay, nimmt mal jeder seinen Stab. Und der Stab, der blüht, der ist der Levit. Der ist der Priester. Und der Priesterstab von Aaron blühte. Ja, dieses tote Holz fing an zu blühen. Und das lag dann, sollte er in die Bundeslade legen. Und in die Bundeslade kam dann auch, jeden Tag gab es Manna zu essen. Manna vom Himmel. Und das bedeutet, Gott ist unser Versorger. Wenn du unter der Laubhütte sitzt, dann heißt das, die Versorgung kommt nicht aus dem Staat. Die Versorgung kommt nicht von deinem Arbeitgeber. Die Versorgung kommt direkt von Gott. Und wir gehen jetzt in Zeiten hinein, wo wir unbedingt wissen müssen, das kann sein, dass du weder Geld, das kann sein, dass alles mal auf Zero gestellt wird. Und dass alles entwertet wird und dann kriegst du nur noch digitales Geld und dann heißt es, und am besten nimmst du dann den Chip, das geht dann unter die Haut und dann bist du dann kannst du zahlen. Und wenn du das nicht hast, dann bist du zahlungsunfähig. Dann kannst du nicht mehr kaufen noch verkaufen, wie die Bibel das sagt. Aber wenn sowas unter die Haut geht und wenn du sonst nicht mehr kaufen kannst, ist das das Zeichen des Tieres. Und da sage ich, mach es bloß nicht. Sondern da glaube, dass Gott unser Gott ist, der uns versorgt. Da ist Gott, der hat das Volk Israel doch auch rumgemurrt. Danke, dass du uns jetzt hier in die Wüste geführt hast, Mose. Hier gibt es überhaupt nichts, sollen wir jetzt alle unsere Tiere schlachten, die wir mitgenommen haben. Hier gibt es überhaupt nichts zu essen. Das Brot, das Mehl geht langsam zu Ende. Und dann sagte Gott, Moment, ich werde euch Brot vom Himmel geben. Yo. Und was regnete darunter? Brot vom Himmel. Und das steht da, das war das Engelsbrot. Das, was die Engel essen. Das hat er dem Volk Israel in der Wüste gegeben. Engelsbrot. Und da steht, das ist in den Apokryphen, steht das mehr, ich glaube in Sirach, dass wenn man das gegessen hat, so wie man sich das vorgestellt hat, so hat das geschmeckt. Es war nicht nur langweilig, es war nicht immer nur süß, sondern so wie man sich das vorgestellt hat, so hat das geschmeckt. So, und dann haben sie, ich will Fleisch haben, die schönen Fleischtöpfe Ägyptens. Die Fleischtöpfe Ägyptens steht dann da, das waren Zwiebeln und Knoblauch gerührt mit Wasser. Das waren die Fleischtöpfe Ägyptens. Ja, aber die hatten dann, ja, wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und dann hat Gott einen Ostwind geschenkt und dann kamen ganz viele Wachteln rein. Und dann haben die so viele Wachteln gehabt und Wachteln gegessen, bis es ihnen aus den Ohren wieder rauskam. Also Gott ist Gott. Gott kann dich mit allem versorgen und das möchte er euch zeigen. Das heißt, wer unter dem Schutz des Allmächtigen ist. So, und in dieser Stiftshütte, über dieser Bundeslade, da waren dann zwei Cheruben, sollte er anfertigen. Und diese Cheruben, das sind Engel, ja, und die haben sich an den Flügeln gehalten. Also das war wie so eine Abdeckung. Und davon spricht dieser Psalm. Komm unter die Flügel Gottes, komm unter den Schutz, unter den Schutzschirm. Die Engel, die schützen dich, der Cherub. Es steht an einer Stelle, Luzifer war ein Cherub, der eigentlich schützen sollte. Aber er hat sich über Gott erhoben, deshalb ist er aus dem Himmel gefallen. Aber er war ein schützender Cherub. Cheruben sollen schützen, sollen das Volk schützen. Und deshalb steht das da, komm unter die Flügel, unter Gottes Flügel. Ja, das sind Flügel in diesem Allerheiligsten, über dem Akazienholz oder über der Bundeslade. Und diese Bundeslade heißt Gnadenthron. Und über dem Gnadenthron ist diese Cheruben. Und da in dieses Allerheiligste, einmal im Jahr, da hatte ich ja letztens von gepredigt, Yom Kippur, da darf der Hohepriester einmal im Jahr hinein und muss das Blut dort ins Allerheiligste bringen und über den Gnadenthron ausschütten, um die Sünde zu tilgen. Aber die Sünde konnte nicht getilgt werden, sondern nur bedeckt werden. Wer die Sünde getilgt hat, war Jesus Christus am Kreuz. Er musste erst sterben. Und sein Blut hat er in das Allerheiligste da oben in den Himmel gebracht. Und ein für alle Mal hat er die Sünde getilgt. Sie ist für immer ausgelöscht. Jetzt hat er es uns so einfach gemacht. Wir brauchen nur noch unsere Sünde zu bekennen. Da ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow. Und der Vorhang ist zerrissen zum Allerheiligsten. Wir können jetzt immer dahin durchgehen. Wir können in das Allerheiligste gehen. Jetzt sind wir schon versetzt an himmlische Orte. Und Jesus sitzt auf dem Thron neben seinem Vater und die Braut soll daneben sitzen. Und im Geist ist sie schon mit Jesus an diesem himmlischen Ort. Und das will ich mehr sehen, das will ich mehr erleben. Als ich einmal Gehirnbluten hatte, da bin ich nur bis in den Garten gekommen. Also weiter bin ich gar nicht gekommen. Der Garten war schon ganz toll. Ich hatte dann hatte in dem Moment gar kein Empfinden, dass ich jetzt unbedingt noch zum Thron der Gnade muss. Es war erstmal schon alles so toll, in diesem Garten zu sein, die ganzen Engel zu sehen und all und diese Melodie zu hören. Und ja, das war schon ja, berauschend. Es war schon einfach klasse. Aber da ist so viel, viel mehr. Das ist so wie der Vorhof wahrscheinlich, dass wir erstmal da hinkommen, weil ich lag im Koma und der Teufel wollte meinen Kopf, der wollte mich töten. Und ich war sofort im Paradies. Und deshalb ist mir alle Angst genommen worden, wenn ich sterbe, ich weiß, wo ich hingehe. Ja, ich gehe direkt ins Paradies. Es ist wunderschön da. Es ist wunderschön da. So, und deshalb habe ich keine Angst mehr davor und habe auch keine Angst mehr, wenn irgendeiner meiner Familienmitglieder stirbt, weil die sind alle gerettet. Halleluja. Zwar hat man einen Verlust, aber ich weiß genau, also ich sehe das, meine Mutter ist dann später gestorben. Ich war ja im Himmel und es waren erst Jahre später. Ich konnte nicht eine Träne vergießen, weil ich wusste, wo sie war. Und hier auf der Erde hatte sie Schmerzen. Und ich wusste, und die Leute dachten, ich bin kalt, aber ich wusste, wow, sie hat es geschafft. Die ist da oben. Bei meinem Vater genauso. Ich konnte nicht eine Träne vergießen. Ich wusste, ich dachte, sagte ja zu Bernd, Mann, ich bin fast neidisch, die haben es geschafft, die sind da oben. Die dürfen jetzt für immer da oben sein. Die dürfen da immer für oben sein. Die brauchen nicht erst wieder hier runter. Da ist es wunderschön. Ja, der hat uns eine Stätte bereitet, steht in der Bibel. Der hat uns da sogar Häuser gemacht. Die habe ich noch nicht gesehen, aber er hat uns eine Stätte bereitet. Und wenn nicht, dann wird er ja noch hingehen und eine Stätte bereiten, wenn es noch nicht fertig wäre, sagt er. Ja? Aber er hat uns sogar eine Stätte da oben bereitet. Und viele waren schon mal da und haben das berichtet, dass er wunderschöne Häuser für die Seinen da gebaut hat. So wie du vielleicht eine Vorstellung, dein Traumhaus hier unten, hast du da oben. Und dann sogar, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, das hat er denen verheißen, die ihn lieben. Also wir haben eine super Aussicht. Und deshalb ist es mir ganz, ganz ehrlich egal, ob es jetzt einen Atomkrieg gibt, dann bin ich halt schnell da oben. Das ist mir ganz egal, was hier unten passiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber er hat gesagt, wir haben noch eine Aufgabe, deshalb bin ich noch hier. Und deshalb, aber ich habe keine Angst mehr. Versteht ihr? Ich habe keine Angst, was immer passiert. Das erschreckt mich nicht mehr. Ist mir ganz egal, ob die von Krieg oder Kriegsgeschrei, ist mir vollkommen egal. Nur meine Aufgabe ist, die Menschen zu warnen, die Menschen hineinzuziehen ins Reich Gottes. Denen zu sagen, hallo, da gibt es was danach. Und wo geht deine Seele denn hin, wenn du hier stirbst? Wo gehst du denn hin? Weißt du, wo dein Zuhause ist? Ja, ich weiß, ich komme aus dem christlichen Elternhaus. Und da hieß es immer, die Oma ist heimgegangen. Ich sage, echt, wo ist sie denn hingegangen? Die ist heimgegangen. Die ist jetzt bei Jesus. Ja, toll, ey. Die ist heimgegangen. Ja, die, also bei uns in der Gemeinde hieß es nie, die ist gestorben. Die sind alle heimgegangen. Die sind nach Hause gegangen. Zum Vater, zu Jesus. Klasse, die sind heimgegangen. Und das sollten wir auch wissen, wo unsere Heimat ist. Hermann Zeiss hat immer gesungen, die Heimat der Seelen ist oben im Licht. Nein, nein, hier ist sie nicht. Ja, wir sind versetzt an himmlische Orte. Er hat uns bereits schon alles geschenkt und wir sollen wirklich mit ihm da oben schon regieren. Über das, was hier unten abläuft, haben wir mit zu regieren. Also unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen. Und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Kein Unglück wird dir zustößen. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird mir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also das ist eine Voraussetzung für die, die Gott glauben, die Gott ihr Leben anvertraut haben, die sind unter diesem Schutz. Und auch als diese Corona, du wusstest ja gar nicht, was kommt, aber da wusste ich genau, da war das Erste, was ich hier sagte, lass uns den Psalm 91 proklamieren. Ja? Wir bleiben unter dem Schatten des Allerhöchsten, wir gehen da nicht raus. Und diese Verheißung gilt allen seinen Kindern. Es gilt allen seinen Kindern. Und diese Plage wird dieses Zelt hier nicht nahen. Und egal, was sie jetzt wieder alles sich ausdenken, an Viren, an todbringende Dinge, es wird dich nicht treffen. Amen. Denn du bist unter dem Schutz des Allerhöchsten Gottes. Und das ist die Voraussetzung, dass wir seinem Wort glauben. Und es war erschreckend, wie viele Christen seinem Wort nicht vertraut haben und haben sich impfen lassen und sind abgeirrt von dem Wort Gottes und haben alle Maßnahmen mitgemacht. Und die nächste Welle, die kommen wird, die wird schlimmer sein als die Corona-Welle. Das geht dann wirklich an die, Substanz. Es hat was mit Mammon zu tun. Es hat was mit Geld zu tun. Das hat was mit der Existenz deines Lebens zu tun. Und dann heißt es, sei wachsam und bleib stehen. Geh nicht nach rechts und geh nicht nach links, sondern das hier, die Mitte, ist das Wort Gottes. Und sein Wort ist wahr und was er zusagt, das hält er gewiss. Und dieser Psalm 91, weißt du, den habe ich schon mal ganz hautnah erlebt. So, der Teufel wollte mich schon von klein auf eigentlich immer umbringen. Und wir wohnen in einem alten Haus und da war Blitz und Donner und es hat mächtig gedonnert. Und da war so ein Knall und der Blitz, es war so nah, das Gewitter. Und ich war am Fenster und guckte da raus im Wohnzimmer. Und Bernd rief dann, der war hinten, wir haben eine Dielentür, und der sagte, Karin, komm mal nach hinten, hier kannst du das besser sehen. Und nachdem ich nach hinten gegangen bin, hat es genau da eingeschlagen, wo ich gesessen habe. Und ich war hinten, ja, ich war gerade hinten. Also der Teufel wollte mich umbringen, aber Bernd ruft, Karin, komm mal nach hinten, hier kannst du besser sehen. Ja, und in dem Moment hat der Blitz in unser Haus eingeknallt. Es waren aber nur alle technischen Geräte kaputt. Ja, es war, sonst ist nichts passiert. Aber der Knall, unsere Nachbarn, die sagten, was ist das denn? Und es hat nicht gebrannt. Es hat nicht gebrannt. Und da wusste ich, seitdem, ich habe Psalm 91 rauf und runter, hin und her. Ja, und das Erste, wo ich das angefangen habe, das war Tschernobyl. Als Tschernobyl, dann kamen diese Wolken, diese Giftwolken kamen von der Ukraine rüber nach Deutschland. Und wir haben, Janina war damals 4 Jahre alt oder 3 Jahre alt. So, und wir waren auch bei Schwiegereltern in Rinteln, Mira und meine kleine Janina. Und dann kamen böse, dunkle Wolken. Und wir wussten das eigentlich nicht, dass da das Gift drin ist. Die haben ja nicht viel gesagt. Aber meine kleine Tochter Janina sagt, wir dürfen jetzt nicht rausgehen, da ist was Böses in den Wolken. Die war 3 Jahre alt. Und wir wussten, meine Schwiegermutter und ich, wir guckten uns an und wussten, Gott spricht. Gott spricht, wir gehen jetzt nicht raus. Da ist was Böses in den Wolken. Und wenn das abregnet, da ist nichts Gutes drin. Ja? So, und da habe ich das gebetet, rauf und runter, Psalm 91, und habe alle meine Kinder unter den Schutz befohlen. Und man hat ja doch erst viel später gehört, ich habe vom Bauern die Milch immer geholt und dann später hieß es, jetzt darfst du keine Milch mehr, die haben die doch schon alle getrunken. Als es dann hieß, das kann alles verseucht sein, ja, weil der Regen ist ja dann ja reingegangen, die Kuh frisst das und... Aber da sagte Bernd, weil dann kamen Ängste hier oben. Da kamen Ängste. Und dann sagte Bernd, Karin, Psalm 91, lern es auswendig, rauf, runter, hin und her, während er dem Schutz des Allmächtigen ist. Da wird, und wenn die Plage des Mittags schleicht, ich werde es nicht treffen. Und deine Kinder wird es auch nicht treffen. Und ganz egal, was da ist, es wird uns nicht treffen. Und wenn die Pestilenz auch des Mittags schleicht, es wird uns nicht treffen. Amen. Da müssen wir uns drauf stellen. Das muss unser Psalm sein in solchen Zeiten. Und nicht die Zeitung und auch nicht, was die da im Fernsehen sagen. Die kommen immer viel zu spät mit allem, da bist du schon verseucht. Wir müssen die Stimme Gottes hören. Und dann steht hier, auf den Löwen und Ottern wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und Drachen zertreten. Er hat uns Macht gegeben über Schlangen und Skorpione. Er hat uns Macht gegeben über das ganze Heer des Feindes. Er hat uns Macht gegeben. Weil er an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wisst ihr, als ich Gehirnbluten hatte, ich war zwar im Himmel und dann kam ich, aber Gott hat gesagt, du musst wieder zurück. Ich brauche dich für die letzte Zeit. Und er hat eine Menge downgeloadet, das wusste ich erstmal gar nicht, weil ich bin im Krankenhaus wach geworden und dann haben die mir Drogen gegeben. Und diese Drogen haben erstmal alles ausgewischt. Und zum Glück war noch des Nachts Bernd da und dem habe ich erzählt, ich war im Himmel, habe ihm erzählt, ich habe die Engel gesehen und habe das alles erzählt, weil danach war das wie ausgewischt. Es war alles weg. Ja. Und dann, als ich dann wieder klar war, nach 3 Tagen ungefähr, da war eine Blutung im Gehirn, das hat man festgestellt. Und der Arzt hat zu Bernd gesagt, also wenn diese Blutung austritt, müssen wir sofort operieren, dann werden wir sie nicht anrufen. Und Bernd hat die ganze Nacht für mich gekämpft. Und ich hatte an dem Tag die erste Gebetsnacht einberufen. 24 Stunden Gebet. Und das ist Gott. Ja, der hat Vorsorge getroffen. So, und die haben die ganze Nacht für mich gebetet. So, ich war morgens hier und habe morgens Gott angebetet und habe so eine starke Salbung empfunden. Und Uschi war schon so angegriffen, dass der Arzt ihr gesagt hat, sie hat Polyarthritis und wird bald im Rollstuhl sitzen. Und ich spürte so stark die Salbung Gottes. Und ich spürte im Lobpreis, die Gegenwart Gottes war so da. Und ich sagte, Uschi, du wirst nie im Rollstuhl sitzen. Denn die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Uschi sitzt nicht im Rollstuhl, die musste nie in den Rollstuhl, Halleluja. So, und da sagte ich noch zu Uschi, und heute kann noch ein Toter auferstehen. Und ich fahre nach Hause und nachmittags, Bernd geht nach Hannover bei Intermissionssitzung, meine Kinder waren alle weg, Mira in Amerika schon gelebt, Janina war weg. Und das Haus war leer, Daniel war bei McDonald's arbeiten und ihn sollte ich abends abholen. Und ich fiel in ein Koma. Ich war dabei, die Spülmaschine auszuräumen. Und das war einen ganzen Tag schon, dass es wie so ein Donner durch meinen Kopf ging. Es rauschte durch meinen Kopf wie ein mächtiger Zug. Und ich habe immer nur gesagt, Jesus, Hilfe! Jesus, Hilfe! Und dann fiel ich ins Koma. Fiel auf meine Spülmaschine, da war hinterher eine dicke Delle drin und ja, und war weg. Und ich war aber direkt sofort im Himmel und es war so, als wenn man durch eine Tür geht und ich war auf einer Wiese und es war herrlich und die Blumen, die waren sowas von schön und es war so bunt und es war so, wow, solche Farben gibt es hier unten nicht, das kannst du nicht beschreiben, weil es war so kräftig. Ja, das war so schön. Und dann kommen mir Engel entgegen. Und da war ein Fluss. Und da kam mir Engel entgegen. Und da war eine wunderschöne Musik. So, und ich wollte gerade in den Reigen der Engel, wollte gerade mit denen tanzen. Dann kommt von hinten eine Stimme und sagt, Karin, du kannst hier nicht bleiben. Dein Lauf ist noch nicht vollendet. Und ich drehe mich um, das ist Jesus. Und dann hat Jesus aber eine Menge mir gesagt, was ich dann alles erstmal vergessen hatte. Aber Gott ist so, was er da downgelotet hat, das kam hauptsächlich hoch 2020. Als Corona, da hat er etwas downgelotet für die Zeit, weil er hat zu mir gesagt, du musst zurück auf die Erde und du musst der Braut sagen, sie hat sich überhaupt nicht bereit gemacht. Ich möchte kommen, sagte Jesus, aber die Braut hat sich überhaupt nicht bereitet. So, ich will nicht nur einen kleinen Haufen abholen, ich möchte wirklich meine Braut. Ich möchte, dass jeder errettet wird, dass zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Und dann hat er mir von den 10 Jungfrauen erklärt. Und da habe ich das erstmal die richtige Offenbarung bekommen. Und habe gesehen, okay, alle haben die Lampe. Alle 10 haben die Lampe und die Lampe ist Jesus. Alle Denominationen berufen sich auf Jesus, sie haben sich alle bekehrt. Aber nicht alle haben das Öl für die Lampe, dass es brennt. Denn es wurde Nacht. Für alle, für die ganzen Jungfrauen wurde es Nacht. Und die Lampe, das brannte alles runter. Es war nur noch ein Docht, es war nur noch klein. Aber die, die Öl dabei hatten, und das Öl steht für den Heiligen Geist. Wenn Jesus in dein Leben einzieht, dann kommt der Heilige Geist mit in dein Leben. Aber du brauchst die Erfüllung des Heiligen Geistes, damit du immer wieder entfachst. Du brauchst wirklich diese Taufe des Heiligen Geistes, damit immer wieder neu das zum Brennen kommt. Und dann sagte er mir und Karin, ganz, ganz viele möchten mich gar nicht. Ich habe den Heiligen Geist als Brautgeschenk gemacht. Und das ohne den Heiligen Geist kommen sie nicht durch diese allerschwersten Zeit, die jetzt kommen wird. Ohne den Heiligen Geist kommen die da nicht durch. Und deshalb predige, mach die Braut bereit, dass sie hineingeht und dass sie das Öl sucht, dass sie den Heiligen Geist einlädt, dass sie dem Heiligen Geist Freiraum gibt, in die Gemeinden zu kommen, Freiraum gibt, in ihr Leben zu kommen, Freiraum gibt, das Leben zu bestimmen. Viele bestimmen selber ihr Leben. Sie sind zwar meine Kinder, aber sie sind alle sehr egozentrisch. Und sie bestimmen selber ihr Leben und sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt. Aber es war nicht der Heilige Geist, sondern sie haben Träume gehabt und haben sich selber in Visionen hineingeträumt. Und es ist nicht der Heilige Geist und es läuft da nicht rund. Und es läuft da nicht so, wie eigentlich Gott gesagt hat, wie es sein sollte. Weil jeder hat solche Traumvorstellungen. Und es steht auch, dass ja, jeder träume seine Träume, aber weißt du, es ist nicht, dass jeder Traum von Gott ist. Und dass auch nicht alle Visionen von Gott sind, sondern der Teufel kommt auch. Mira hat, meine Tochter ist ja jetzt in Amerika, und da war, die hatten von Gott bekommen, die sollten ein Bassin aufstellen, mit Wasser füllen, und in einen Park, wo eigentlich nur ganz viele Kriminelle sind. Und alle, die da reingehen, die werden Jesus erleben. Und die erste, die da reingegangen ist in dieses Bassin, war eine Hinduistin, weil die haben gefragt, die hatte einen Laden da, einen hinduistischen Laden, können wir von ihnen Wasser zapfen? Wir wollen hier ein Bassin aufstellen. Ja klar, sagte sie. Und als das Bassin voll war, sagte sie, was machen Sie denn mit dem Bassin? Und dann haben die erklärt, wir sind Christen und wir wissen, wir beten jetzt die Salbung Gottes in das Wasser hinein. Und alle, die hier reinsteigen, werden die Gegenwart Gottes spüren. Und die, die krank sind, die werden gesund werden. Und dann sagte die Frau, oh, ich kann seit einem Jahr nicht mehr richtig laufen. Darf ich als erstes in das Wasser einsteigen? Und die ist in das Wasser eingestiegen und sie kam raus und schrie, ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann springen. Die war vollkommen gesund. Und da waren ganz viele und alle, die da reingegangen sind, die haben manifestiert, weil alle, fast alle waren besessen. Ja, und die haben dann die Geister ausgetrieben. Und was die jetzt haben, die haben eine Ernte. Die kommen jetzt alle in die kleine Gemeinde. Die sind ungefähr 50 Leute. Hat gerade begonnen, diese kleine Gemeinde in Virginia. Und die kommen jetzt alle dahin. Und die Mira sagte, die meisten von denen sind Hexen. Und die waren richtig im Hexenzirkel. Also die sind alle besessen und Mira ist jetzt da am Austreiben, am Dämonen austreiben. Und da war eine Frau, das ist ihre Friseuse, da ist sie schon seit einem Jahr dran, dass die zu Jesus kommt. Und jetzt hat sie sich tatsächlich entschieden für Jesus. Und danach wurde sie, da haben sie angefangen, Dämonen auszutreiben. Und danach ist die öfters umgekippt und ist bewusstlos geworden. Und sie sagte, sie hat dann immer die Stimme gehört, komm nach Hause, komm nach Hause. Und sie hat gedacht, das ist Jesus, der sagt, komm nach Hause. Und sie hat zwei kleine Kinder. Und Mira hat gesagt, nein, du sollst nicht sterben, du sollst leben, du sollst das Evangelium noch verkündigen. Shannon, du sollst nicht sterben. Und dann ist sie wieder, hat nachts noch angerufen und sagte, Mira, mir geht's nicht gut. Und fiel wieder um. Und Mira hat geboten von zu Hause aus, hat gebetet mit noch einem Team. Und dann am nächsten Tag hat sie angerufen und dann hat sie gesagt, Mira, ich lag da, ich war bewusstlos, aber Jesus war da. Und Jesus hat mir erklärt, es ist nicht seine Stimme, die sagt, komm nach Hause. Er sagt, du hörst auf eine falsche Stimme. Du sollst leben und du sollst noch mein Evangelium verkündigen. Du sollst noch nicht nach Hause. Deine Zeit ist noch nicht beendet. Ja, und so sind viele, die sind dann Christen und die hören eine Stimme und denken, das ist der Heilige Geist, das ist, und ich folge dem Heiligen Geist. Und dann denkt man manchmal, komisch, es passt gar nicht zusammen. Der hört was ganz anderes, als wie der Leiter hört. Da denkst du, irgendwas stimmt nicht. Ja? Nicht alles, was du hörst, ist Gott oder ist der Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Aber du musst den Hirten kennenlernen. Du musst die Stimme kennenlernen. Und wenn du lange Zeit auf der anderen Seite warst, hast du auch Stimmen gehört. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe, und ich war eigentlich von klein auf bekehrt, also mit 15, ich war mal ganz kurz abgefallen vom Glauben, und mit 15 bin ich nach Hannover gekommen und war da in einer Teestube, war ja Hippie-Bewegung war das, ja, das war Jesus-People-Bewegung. Und da waren ganz viele Besessene. Und wir haben dann Austreibungen gemacht. Und ich habe dann, irgendwann habe ich Stimmen im Kopf gehabt. Und man musste wirklich, ich hatte auch Angst. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, bitte hilf. Dein Blut decke mich. So, und ich habe dann ganz vielen auch mit Pennern, habe ich Pennern gedient. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mann, da ist die Lüge drin. Und ich hatte wirklich Stimmen hier im Kopf. Und jedes Mal, wenn ich hochging, die Teestube hatte so einige Etagen. Und wenn ich nach oben ging, da hörte ich eine Stimme, spring hier runter, spring hier runter. Und ich wusste, ich musste richtig dagegen kämpfen. Ja? Ich musste richtig dagegen kämpfen. So bis eines Tages, da war ich in Hannover und wollte einen Turm hochgehen und wollte mich von da runterstürzen. Und auf einmal stand ein Mann neben mir und der sagte, Karin, wo willst du hin? Der sprach mich mit Namen an. Karin, wo willst du hin? Ich kannte den Mann nicht. Und dann sagte ich, ich gehe da hoch, ich stürze mich da runter. Und er sagte, nee, das machst du nicht. Was hast du da eigentlich an? Und da habe ich gemerkt, dass ich einige Klamotten übereinander anhatte und wachte wie aus dem Traum auf. Ja, ich wachte wie aus dem Traum auf. Das war verzaubert, ich war verzaubert. Da waren böse Geister, die sind durch irgendwas reingekommen. Da war plötzlich durch irgendwas kein Schutz. Und weißt du, der Schutz geht weg, wenn man sich ärgert über andere. Wenn man irgendwie nicht versöhnlich ist, deshalb steht in der Bibel, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Mach es sofort klar, sonst geht der Schutz weg. Und da können böse Geister rein und raus. Und da war tatsächlich, da waren böse Geister drin, die in meinen Kopf geredet haben. Und dann wurde ich richtig wach und dann sagte er, du gehst in die Teestube, sagte der. Und da wird für dich gebetet. Und dann war er weg. Jetzt weiß ich, es war ein Engel. Aber er sah aus wie ein normaler Mann. Es war ein Engel. Also Gott war immer für mich, er war immer bei mir und keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, hat gelingen gehabt. Ja, Gott war, der hat einen Plan für mich und er schiebt mich in seine Berufung hinein. Und er schiebt auch meine Tochter Mira jetzt in ihre Berufung. So, und deshalb weiß ich, wir sind am Ende der Tage angelangt. Und er möchte, dass jeder jetzt in seine Bestimmung kommt. Aber sei vorsichtig, immer zu sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt. Dann können die Leiter gar nichts dagegen sagen. Sondern lass uns einfach mal prüfen, ob das übereinstimmend ist mit dem Wort Gottes. Ob das übereinstimmend ist mit dem Geist Gottes. Ja? Wir da ist Zauberei in der ganzen Gemeinde. Also nicht, ich meine weltweit, ja. Da ist Zauberei reingekommen. Und diese Zauberin heißt Isabel. Und jedes Mal, wenn wir darüber mal wieder angefangen haben zu lehren, wurden Leute hier drrrr. Oder der Geist pluppte hoch. Ja. Und deshalb, wenn er hochpluppt, dann lass ihn doch rauskommen. Dass wir den rausreißen können. Und dass ihr wirklich in eure Bestimmung kommt. Lasst los von dem Geist Isabels. Als Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, von der verbotenen Frucht, da ist dieser Geist in den Menschen hineingekommen. Und davon müssen wir uns alle lösen. Und das ist ein Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Kampf. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe da Jahre gegen gekämpft. Und ich rieche jetzt Isabel von Weitem. Und er hat mir eine Waffe gegeben. Und er hat uns wirklich Tehillah geschenkt. Der hat uns geschenkt, in anderen Sprachen zu singen. Er hat uns geschenkt, in anderen Sprachen zu reden. So, wir hatten mal eine, die hat bei uns Entzug gemacht in unserem Haus. Damals, als unsere Kinder noch ganz klein waren. Da war so, kamen 40 Leute zum Glauben und ungefähr 3 waren ohne Entzug vollkommen frei. Aber eine haben wir dann aufgenommen und die hat bei uns dann einen Entzug gemacht. Und die schrie des Nachts und meine Kinder mussten schlafen. Also habe ich mich ans Bett gesetzt und und sie wurde ganz ruhig. Ja, die wurde ganz ruhig. Und die Geister sind dann rausgegangen. Und sie war immer dankbar, wenn ich einfach gekommen bin und ich habe einfach nur in anderen Sprachen gesungen. Das ist eine mächtige Waffe. Das ist eine mächtige Waffe. Und das weiß der Teufel und deshalb versucht er alles, dass die Leute, das Sprachengebet ist nicht mehr für heute, das war damals. Nein, es ist für heute. Für heute viel mehr als wie für damals. Es ist für alle Zeiten. Es ist für alle Zeiten. Wir sollen wieder da hineinkommen. Puh. Und wisst ihr, als ich da dieses Gehirnbluten hatte und im Krankenhaus dann wach wurde, dann habe ich gesagt, Herr, was ist eigentlich passiert? Wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Und dann sprach er zu mir, du hast an mir gehangen, deshalb bist du hier. Du hast an mir gehangen, der Name des Herrn. Ja, ich habe bis zuletzt, ich habe nur noch gerufen, Jesus! Und deshalb, ich habe an ihm gehangen. Und der hat mich da rausgezogen. Und ich konnte nicht sterben, sondern ich habe einen Auftrag. Ich habe eine Bestimmung. Und du hast einen Auftrag und du hast eine Bestimmung. Und diese Frau, die dann Jesus gesehen hat in Virginia, die sagte, sie sah sich, als sie da lag, wie in einem tiefen Wasser. Und dieses Wasser wollte sie erwürgen. Und Mira hat für sie gelesen, Psalm 18, da kamen die Ströme Belials, und Belial, das sind Flüche, ja, Belials über mich. Und sie war, das kam dann alles raus, sie war im Hexenkult. Und die kam, also, da, ja, und diese Flüche kamen über sie. Aber der Herr sagt sie, Jesus ist dann ins Zimmer gekommen und der hat mich aus diesem Wasser rausgezogen. Aus dem Wasser Belials, aus diesen Strömen. Und Jesus hat mich rausgezogen. Der Teufel konnte mich nicht umbringen. Und dem wird es nie gelingen. Denn keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen. Er selber steht für uns auf im Gericht. Er hat für uns gelitten. Das ist, was wir unbedingt begreifen müssen. Es ist vollbracht. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Da ist ein Austausch. Unsere Ungerechtigkeit hat er am Kreuz ertragen. Deshalb sah er so schrecklich aus. Und deshalb hatte er diese ganzen Krankheitsbeulen. Ich habe das als Kind mal gesehen, weil da stand ohne Gestalt und Schönheit. Ich sagte, nee, Jesus, ich habe dich schon gesehen. Du bist wunderschön. Und dann sagte er, ja, Karin, aber am Kreuz. Und dann habe ich eine Vision gehabt und sah. Und ich habe geweint, ich war im Bett und habe geweint und habe gesehen, voller Beulen, voller Krankheit, von all dem, was es gab. Und ich sagte, das ist die Sünde, das ist die Auswirkung der Sünde. Die Krankheit ist eine Auswirkung der Sünde. Und das habe ich alles am Kreuz vernichtet. Und deshalb sah ich so aus, ohne Gestalt und Schönheit. Er sah schrecklich aus. Er hat deine Ungerechtigkeit, meine Ungerechtigkeit getragen. Unsere Sünde, die wir hätten tragen müssen, hat er ausgelöscht. Und wenn wir das begreifen, dann sind wir raus. Da kann auch kein Fluch mehr treffen. Ja? Dann brauchst du keine Angst mehr vor Flüchen haben. Sondern wir sind unter dem Schutz des Allmächtigen. Wir sitzen unter dem Schatten des Allmächtigen. Er ist unser Schutz und er ist unser Schild. In Psalm 27, Vers, Moment, Vers 5, da steht, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Also dieses Zelt ist hier und er sitzt in meinem Zelt. Ja, er ist da eingezogen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die bringt, da kann man Jubelopfer bringen, weil da ist alles schon vollbracht. Und er schützt uns von innen und von außen. Er schützt uns, seine Engel schützen uns. Das ist, dann sagst du ja, aber ich kenne auch anderes. Oder ich kenne auch, das sind manchmal Symptome. Das sind kranke Symptome behandelt. Wir gehen zum Arzt und der kann gar nicht an die Wurzel des Übels ran. Als ich Gehirnbluten hatte, da hat man mich auf den Kopf gestellt, weil man sagte, dein Blutdruck, Karin, der ist viel, viel, viel zu hoch. Und jedes Mal, die haben sogar nachts gemessen und sagten, Frau Koch, dass Sie leben, das wissen wir nicht warum, weil das ist alles über 200, das kann gar nicht sein. Und ich sagte, ja, weiß ich auch nicht, aber Gott hat mich hier wieder zurückgeschickt, ne? Puh, keine Ahnung. Und dann haben die mich auf den Kopf gestellt und haben feststellen wollen, wo ist denn die Ursache dieses hohen Blutdruckes? Und die konnten es nicht finden. Und dann wurde ich noch in eine andere Klinik gebracht und die haben dann gesucht. Ich habe mich dann irgendwann entlassen, habe gesagt, nee. Die sagten dann, das muss genetisch sein, weil sie konnten nichts finden. Alle Organe waren in Ordnung. Und ich sagte, naja, genetisch ist dämonisch, da kann sowieso kein Arzt mehr helfen. Also Dämon treibt nur Jesus aus. Auf Wiedersehen, dann bin ich raus. So, weil, Ärzte können wirklich nur Symptome behandeln. Und wenn die das nicht finden, die kommen nicht an die Wurzel dran. Und ich habe dann 20 Jahre gebraucht. Ich habe mir gesagt, Herr, warum ist der Blutdruck so hoch? Und er sagte, komm in meine Ruhe. Komm in meine Ruhe. Ich sage, ja, das ist einfach gesagt, oder? Komm in meine Ruhe, wenn du aber so eine Unruhe hast. Und wenn du dich schnell ärgerst. Und wenn du so, ne, Ungeduld ist so, vom Charakterzug, kann ich auch nichts zu. Aber, und dann sagt er, du musst in meine Ruhe kommen. Ich sage, jo, wie mache ich das denn? Und dann hat der Arzt mir schon gesagt, Frau Koch, eine Stunde müssen Sie einfach mal zur Ruhe kommen. So, ich sage, ja, wie denn? Ja, Sie legen sich eine Stunde hin und wenn Sie nicht schlafen können, dann lesen Sie. Und Bernd hat schon mir ins Krankenhaus, nach 3 Tagen war das alles wieder in Ordnung. Ja? Nach 3 Tagen war ich wieder hergestellt, aber ich musste noch im Krankenhaus bleiben. Bis die nochmal sagen, ja, jetzt entlassen wir Sie. Das war ja schon, und da habe ich mich gelangweilt. Ne, und dann habe ich gesagt, bring mir ein Buch mit. Und was bringt der mit? Richard Löwenherz. Und zwar nicht ein Roman, nein. Die Geschichte von Richard Löwenherz. Und ich dachte, was soll ich denn jetzt damit? Und der Heilige Geist sagt, Karin, ich habe dir schon wie lange gesagt, Geschichte ist sowas von wichtig. Aber das hatte ich immer nur gelangweilt. Und jetzt liest du. Und dann habe ich gelesen, die ganze Familie von Richard Löwenherz. Und dann habe ich tatsächlich eine Menge auch Offenbarung bekommen. Und dann habe ich immer mehr Bücher gelesen. Und es heißt ja, alles, was mal war, wird wieder sein. Und durch Geschichte kannst du eine ganze Menge lernen. Und Gott sagte da zu mir, du bist eine Prophetin, aber du warst einfach zu lesefaul. Aber meine Propheten müssen Erkenntnis haben. Und die müssen wissen, worum es geht. Und alles, was mal war, wird wieder sein. Hat das nicht der weise Salomo schon gesagt? Alles, was mal war, wird wieder sein. Und wenn du die Geschichte nicht kennst, dann bist du dumm. Also, Ne? Also hat der Arzt mir dann Weisung gegeben und diese Weisung war letzten Endes von Gott, dass alles mal runterkommt. Und ich muss einfach, ja, dann lese ich eine Stunde und jetzt habe ich mir das so angewöhnt, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich verschlungen habe. Aber dafür habe ich auch viel mehr Wissen bekommen. Ja? So, ich war einfach lesefaul. Und dann macht Gott das irgendwie, irgendwann wird man dann gestoppt. Und dann macht er irgendwas, damit du dann endlich gehorsam wirst. Aber lest nicht irgendeinen Schrott, sondern frag wirklich, was ist dann von Gott her dran? Und dann habe ich meinem Mann auch vergeben, dass er mir so ein blödes Buch da mitgebracht hat. Es wurde ja dann noch interessant. Ja. Und jetzt lese ich solche Santa geschrieben. Ja. So, und von daher, Gott möchte, dass wir Erkenntnis haben. Er hat auch die Schulen, da hat das alles, wisst ihr, wo die Schulen begonnen haben? Das haben Mönche gemacht, in den Klöstern. Und das ist, und wenn man jetzt sagt, der Mensch soll dumm bleiben, dann ist er vom Teufel beeinflusst. Der Mensch soll nicht dumm sein, sondern Gott hat uns eine Intelligenz gegeben und Gott hat uns einen Verstand gegeben und den sollen wir auch gebrauchen, aber für seine Zwecke. Und er möchte uns in seine Gedanken bringen. Also müssen wir die richtigen Sachen lesen und den richtigen Sachen zuhören, damit wir auf die richtige Fährte kommen. Ja? Er möchte, dass wir viel Erkenntnis haben. Weil es steht ja in der Bibel, das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Erkenntnis. Ja, ich kenne das auch, man hat keinen Bock. Ich fand das dann auch immer so langweilig. Und im Sommer, da ist es schön. Jetzt habe ich eine Hängematte seit vielen Jahren. Und wenn die Sonne scheint, dann habe ich da ganz, ja, da lese ich stundenlang in der Hängematte. Und wer dabei sogar noch nebenbei braun, da sagen mir die Leute, wo warst du denn im Urlaub? In meiner Hängematte. Ich habe gelesen. Ja, also er möchte nicht, dass wir dumm bleiben. Aber er möchte, dass wir die richtige Erkenntnis bekommen. Und da sollten wir die richtigen Bücher lesen. Wir haben hier sogar einen eigenen Buchladen. Da sind richtig gute Bücher drin. Wir haben einen eigenen Verlag. Und das ist, weil Gott es meinem Mann gesagt hat. Er soll Bücher schreiben. Mein Mann schreibt Bücher. Und Gott hat ihm Offenbarung gegeben und hat ihm Erkenntnis gegeben. Und das sollte dem Volk Gottes mitgeteilt werden. Aber das Volk Gottes ist so faul und es fragt dann immer, was sind die Bestseller? Oh ja, das hole ich mir. Die Bestseller, die hole ich mir. Aber das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ja? Jetzt haben wir wieder ein neues Buch. Da ist ein Elefant vorne drauf. Und das heißt, der versteckte Elefant, oder? Der verborgene Elefant. Und da geht es um das Volk Israel, um das Reich Gottes und um das Volk Israel. Und das hat Rabinow geschrieben. Und das ist sehr interessant. Ja, man darf sich nicht von diesem Titel täuschen lassen. So, und seitdem ich da von Gott auf die Spur geschickt wurde, also alle Bücher, die wir hier neu bekommen, habe ich alle schon gelesen. Meistens lese ich die schon auf Englisch, die dann übersetzt werden sollten. So, und das ist, Gott hat uns eine Intelligenz gegeben. Und durch diese Intelligenz kriegen wir Offenbarung und Erkenntnis. Es kommt nicht einfach so vom Himmel geflogen. Das ist nicht das Manna, was einfach so runterkommt. Sondern da muss man was dran machen. Da muss man einfach, man muss da auch befleißigen. Man muss sich da dran wirklich befleißigen, Erkenntnis, der Erkenntnis hinterher zu jagen. Paulus war ein sehr intelligenter Mann. Und der hat viele Schulen besucht. Der war sehr belehrt. Und er konnte lehren. Er war ein super Lehrer. So, und der hat gesagt, er jagt der Erkenntnis Jesu Christi hinterher. Das sollten wir auch machen. Wir sollten der Erkenntnis hinterher jagen. Gut. Nun gucken wir mal. Die Laubhütte symbolisiert die Notwendigkeit, dass der Mensch sich auf Jesus oder auf Gott verlässt dass die Nahrung von ihm kommt, dass die Heilung von ihm kommt und nicht vom Staat und nicht von irgendwo, sondern von Satun, sodass zum Beispiel keine Kinder mehr geboren werden können. Und das haben die schon in Indien oft gemacht und das haben die schon in anderen Staaten. Und da denkt man, wenn ich sowas sage, die hat hier wohl einen Knall. So böse kann doch der Staat wohl nicht sein. Aber der ist so böse, weil diese Welt gehört dem Satan. Wusstest du das? Und diese Welt wird vom Satan regiert. Und deshalb ist der Satan so böse und will die Menschheit auslöschen und will gar nicht, dass erst noch Kinder geboren werden. Und deshalb, guck mal, da war sowas Ähnliches. Zum Beispiel Josua. Josua hat ja da, wie hieß die Stadt nochmal, Jericho eingenommen. Und er hat dann einen Fluch ausgesprochen über Jericho und hat gesagt, Jericho soll nicht mehr aufgebaut werden, es sei denn, Generationen weitergegangen, dass dann sogar das Grundwasser, das war verseucht. Und deshalb sagt Jesus, segnet und fluchet nicht. So, und dann Jahre später kommt Elisa und kommt in diese Stadt Jericho und man sagt zu ihm, diese Stadt ist verflucht. Hier in dieser Stadt gibt es so viele Fehlgeburten. Hier gibt es kaum noch Geburten und das Wasser ist verseucht. Das Wasser ist verseucht. Und dieser Fluch ist in dieses Wasser gegangen. Ja? Es war verseucht. Und wir wissen ja, dann hat einer ja wieder Jericho aufgebaut und er hat seinen Erstgeborenen erst geopfert und als die Tore eingesetzt wurden, seinen zweiten. So, dieser Fluch hat sich dann erfüllt, aber der Jericho wurde wieder aufgebaut. Aber der Fluch war nicht gebrochen. So, und dann kam Elisa. Und Elisa hört von Gott, nimm Salz und tu dieses Salz ins Wasser und das Wasser wird rein. Und er nimmt Salz und er spricht, sei geheilt, Wasser. Sei wieder rein. Und dieses Wasser war rein. Und dieses Wasser war so gut. Nie wieder gab es Fehlgeburten. Dieses Wasser war gesegnet. Und dieser Segen ist bis heute. Wir hatten vor einigen Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich schon wieder hier, hatten wir mal einen Gastredner bei uns und er hat uns gesagt, er war in Jericho. Und da gibt es eine Quelle, die ist so gut. Da holen all die Fanta und Cola und so, die holen sich von da das Wasser, weil das ist so gesund, das ist so gut, dieses Wasser. Und das ist diese Quelle, die Elisa gesegnet hat. Und da sagte er, wollt ihr nicht dieses Wasser, das in der Welt berühmt ist, das in Jericho das beste Quellwasser gibt. Und deshalb sagt Jesus, mit eurem Mund redet nur Segen und kein Fluch. Segnet und fluchet nicht, ja. Das ist ganz wichtig. So, und dann ist dieser Tag auch der Hoshana Rabba, wird das genannt auf Hebräisch, und das heißt die große Erlösung. Und dieser Tag, da rufen sie Hosianna, Hosianna dem, der da kommt. Und wir können das ja lesen, das war ja beim Einzug von Jerusalem, wo die gerufen haben, Hosianna, Hosianna dem, der da kommt. Und das ist eine Prophetie gewesen, aber die haben das jedes Jahr zum Laubhüttenfest, ist dieser letzte Tag, wo sie immer gerufen haben, Hosianna, Hosianna. Und das liest man im Psalm 118, da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, hört ihr, wir segnen euch. Segen ist angesagt. Wir segnen euch vom Namen, vom Hause des Herrn aus. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Also wir sollen die Welt segnen. Wir sollen die Städte segnen. Wir sollen das Wasser segnen. Gesegnet seid ihr. Wir sollen gesegnet sein und wir geben den Segen weiter. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt Hosianna, Herr, hilf. Herr, Schenkelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und jetzt kommst du im Namen des Herrn. Denn so wie Jesus ist, so bist du jetzt hier in der Welt. Und so wie Jesus ist, sollst du segnen. Jesus hat gesegnet. Wisst ihr, diese Geschichte mit der Frau, die gesteinigt werden sollte, die hat ja Ehebruch begangen. Und dann sagen sie, Jesus, diese Frau ist gerade beim Ehebruch ertappt worden. Mose, das Gesetz Mose sagt, sie muss sterben. Was sagst du denn dazu? Und Jesus schreibt in den Staub, und es steht in Jesaja irgendwo, die Sünde wird in den Staub geschrieben. Ja, die Sünde wird in den Staub geschrieben. Ich glaube, er hat sich hingehockt und hat Missgunst, Neid, Eifersucht, Ehebruch, Lüge. Der hat da eine Menge in den Staub geschrieben. Und dann hat er gesagt, mal kurz aufgeguckt und gesagt, wer ohne Sünde ist, erhebe den ersten Stein. Und die lesen das alle und denken, nee, ich bin nicht ohne Sünde. Und dann hebt er nochmal seinen Kopf hoch und denkt, nun, wo sind deine Verkläger, Frau? Sind sie alle weg? Und er sagt, ja, die sind alle weg. Und dann sagt er, ich verklage dich auch nicht. Sünde gehen fort nicht mehr. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist, was Jesus macht. Er segnet. Er flucht nicht. Das war das Fest, Laubhüttenfest, wo das passiert ist. Das war an dem Tag. Und er sagt, ich verdamme dich nicht, Frau. Sündige hinfort nicht mehr. Das nenne ich Agape. Das nenne ich Liebe Gottes. Ja, das Gesetz Mose hat gesagt, er muss gesteinigt werden. Aber er sagt, ich bin des Gesetzes Erfüllung und ich vergebe. Ich vergebe. Und dir sind deine Sünden vergeben, Frau. Sündige hinfort nicht mehr. Und das ist, was wir machen sollen. Ja, wir sollen nicht zum Ankläger der Reden unseres Mundes, sind die Ankläger immer noch vor Gott und klagen die eigenen Geschwister an. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Schütte dein Herz bei Gott aus, aber dann vergib und bereinige alles. Und geh zu dem, wo du irgendwas hast und quatsch nicht zum anderen. Mann, es hat mich so geärgert. Ja, wenn es dich geärgert hat, geh zu dem hin, der dich geärgert hat. Und nicht zu einer dritten Person, sondern geh zu dem hin, der dich geärgert hat. Und mach das klar. Ja, sonst dadurch kommen Krankheiten. Das frisst sich dann, ja, wenn solche Ärgernisse, solche unvergebenen Sünden, die fressen, die machen die Seele krank und von der Seele geht dann, die Organe werden dann krank. Und deshalb müssen wir sofort, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. So, und dann ist der Brunnen des Heils. Und Jesus bedeutet ja Erlösung. Und an diesem Tag, das war der allerletzte Tag, da hat man von Siloa hat man jeden Tag Wasser geholt. Aber an diesem allerletzten Tag, da wurde richtig viel Wasser den Tempelstreppe runtergeschüttet. Und das war ein Symbol für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir in Johannes 7, Vers 37 bis 38. Johannes 7, 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch... Und das war die erste Ausgießung. Und von dieser Ausgießung haben wir bis heute etwas. Ja? Von dir und von mir sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn ich das Buch von Bonke lese, Reinhard Bonke, dann sehe ich, wie einer, der das wirklich umgesetzt hat und Tausende sich nicht nur bekehrt haben, sondern Tausende auch geheilt wurden, weil Ströme lebendigen Wassers von ihm geflossen sind, weil er geglaubt hat, weil er gehorsam war, weil er umgesetzt hat, was er glaubt. Und das sollst du und das soll ich. Der Heilige Geist ist in uns. Und diese Kräfte der zukünftigen Welt sind in uns. Und wenn wir glauben und keinen Zweifel haben, dann sind die Menschen geheilt, wenn wir die Hände auflegen. Und das lerne ich beim Bonke. Mann, ha, dann hat er erst einen Heilungsevangelisten da geholt, weil er dachte, er hat keine Heilungssalbung. Bis dann Gott diesen Heilungsevangelisten, Heilung ist in uns, die ist in dir und in mir. Und das ist auch dieser Tag der Freude. Das ist der Tag, worauf wir warten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in Joel steht, dass nochmal eine ganz mächtige Ausgießung kommen wird. Über alles Fleisch. Über alles Fleisch. So, und darauf warten wir. Über die ganze Erde, so wie über die ganze Erde Corona gegangen ist und alle nach diesen Maßnahmen gehandelt haben, so soll über die ganze Erde der Heilige Geist ausgegossen werden. Und sie sollen Jesus erkennen. Die ganze Erde soll Jesus erkennen. Da soll der Heilige Geist ausgegossen werden. Und Zeichen und Wunder sollen geschehen. Und was ich jetzt merke in Virginia, da hat die Ernte angefangen. Mira sagt, jeden Tag haben sie Austreibung. Und jeden Tag passieren da Zeichen und Wunder. Und wisst ihr, der Pastor, der kennt ja meine Tochter noch gar nicht so und weiß gar nicht, was Gott mir gesagt hat, warum ich sie Mira nenne. Die heißt Victoria. Mira hat die Füße gewaschen und hat gesagt, Mira, Gott hat gesagt, bedankt sich bei dir, dass du gehorsam warst und hier reingekommen bist in die Gemeinde und dass du dieser Gemeinde dienen willst. Und dann sprach der Pastor zu ihr und Mira, dein Name ist Mira und es kommt von Miracle. Dieser Name ist aus dem Himmel gegeben worden. Und tatsächlich, als ich schwanger war mit Mira, gab es noch gar nicht dieses Ultraschallgeding. Ich wusste nicht, was in meinem Bauch war. So. Und als Mira in meinem Bauch war, da hörte ich, da ist ein Mädchen, das soll Mira heißen. Ich habe noch nach einem jungen Namen, ich habe noch nicht ganz geglaubt, aber ich wusste. Und ich sagte, Herr Mira, nicht Miriam, nein, Mira. Denn Mira kommt von Miracle. Und deine Tochter wird ein Wunder erleben. Und jetzt sagte dieser Pastor das nach so vielen Jahren. Und wir haben so gewartet. Das ist Bestimmung, Miracle. Ich sollte sie Mira nennen. Herr, jetzt müssen diese Zeichen und Wunder anfangen. Und es fängt an, Halleluja. Es fängt an. So, und der Heilige Geist, und wir können das nicht, sondern der Heilige Geist schiebt einfach hinein. Er schiebt einfach hinein in die Bestimmung und Berufung. Aber wir müssen sie festmachen und wir müssen am richtigen Ort sein. Und Mira wurde an viele Orte gebracht, aber jetzt weiß sie, hier muss ich bleiben. Hier bin ich jetzt zu Hause. Und dieses Ehepaar ist noch ganz jung im Glauben. Die sind noch nicht so lange dabei. Aber der Herr hat sie ausgesucht. Er sagte, so viele wollten nicht in diesen Dienst, denn er möchte eine Erweckung in Virginia freisetzen. Und viele haben diesen Stab nicht genommen. Aber dieses junge Ehepaar, und die kommen aus Satanismus, aus Hexerei raus. Und die kommen von der anderen Seite und die sind jetzt gereinigt und die sind jetzt geheiligt. Aber die haben noch nicht viel Ahnung. Und die sagen, danke Mira, danke, dass du hier hereingekommen bist. Du kannst uns lehren, du kannst uns da hineinbringen. Du weißt so viel mehr wie wir. Das nenne ich Demut, oder? Das nenne ich Demut. Und das ist, weißt du, der Heilige Geist, der schiebt und der macht das einfach. Und wir, Bernd und ich, wir können euch nicht in die Berufung bringen. Das macht der Heilige Geist. Deshalb öffne dich dem Heiligen Geist. Das macht Jesus, der hat die Berufung, ja, vor Grundlegung der Welt hat er die Bestimmung und Berufung für uns schon festgelegt und darin sollen wir wandeln. Wisst ihr, und an diesem letzten Tag, wo Jesus da ruft, wer zu mir kommt, wenn der dürste, der komme zu mir, an diesem allerletzten Tag, dann wird dann auch der Tempel illuminiert, das heißt, da wird alles voller Licht gemacht. Und da im Alten, wo der Tempel noch stand, da haben die Priester ihre Gewänder ausgezogen, wo sie ein ganzes Jahr mit gedient haben und haben das zu einem Docht gemacht. Und da wurde dann Öl drüber gekippt und das wurde angezündet. Und es brannte lichterloh. Es war im Tempel. Und der ganze Tempel und um den Tempel herum, man sagt, ganz Jerusalem war erleuchtet von diesem Feuer, von diesem Licht. Und da steht etwas in der Bibel, dass unsere Werke geprüft werden und sie werden im Feuer geprüft. Und das war für mich ein Bild, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, alle unsere Werke müssen durchs Feuer gehen. Es wird durchs Feuer geprüft. Er hat gute Gefäße, er hat irdene Gefäße, aber da sind auch Gold- und Silbergefäße. Und es geht alles durchs Feuer hindurch. Und das, was Bestand hat, das ist Gold. Werke, die werden da geprüft. Und ich denke so zum Beispiel Reinhard Bonnke, sein Werk wurde geprüft. Und er hat ein dickes Buch geschrieben, was sich richtig lohnt zu lesen. Und seine Werke, die sind sehr, sehr gut. Und er hat nie Wert auf sich selbst gelegt, sondern er hat Wert auf Jesus Christus gelegt. Und deshalb hat er so einen Erfolg. Er hat nie auf sich selbst geachtet, sondern immer nur auf Jesus. So, und dann steht im Epheserbrief, das lass uns noch zum Abschluss lesen, Epheser 2, Moment, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe. Große Evangelist. Ich bin kein Heilungsevangelist, hat er immer gesagt. Jesus Christus ist der Heiler. So ist es aus Gnade. Seid ihr gerettet durch den Glauben. Und es ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln. Er hat Werke für uns bereitet, in denen sollen wir wandeln. Und wenn wir auch ein Kinderheim in Indien haben, das ist kein Werk, mit dem wir uns rühmen können. Es ist Gottes Werk und es ist Gottes Gnade, wenn wir die Kinder da füttern können und wenn wir die Kinder dort weiterführen können. Es ist Gottes Gnade. Das ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Gnade, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir dieses Zentrum haben. Es ist Gottes Gnade. Das ist nicht unser Verdienst. Ja, es ist Gnade, dass wir hier heizen können im Winter, dass wir hier nicht frieren und ein Dach über dem Kopf haben, dass der Regen nicht reinfällt. Lest mal die Bücher von Reinhard Bonnke, wo er überall gepredigt hat, wo der Sturm war, wo der Wind sogar das Zelt weggefegt hat. Uns geht es gut. Wir haben oft in Indien gepredigt. Wir wissen, was für Umstände da sind. Oder auch in Afrika. Und das sind meistens Zelte, auch in Afrika, in Kenia. Es war ein Zelt und er sagte, ich will jetzt eine Gemeinde bauen. Ja. Die haben meistens nur erstmal Zelte, wo die sich treffen. Und die kommen da stundenlang hingelaufen. Deshalb soll der Gottesdienst ja auch nicht nach 2 Stunden zu Ende sein. Die sagen, wir laufen hier einen halben Tag, dann wollen wir auch den nächsten halben Tag hier Predigt hören. So ist das in Afrika. So, wir sind so viele Stunden hier gelaufen und dann ist dann eine Predigt nach der anderen, ein Lobpreis nach dem anderen. Und dann, wenn es dunkel wird, dann laufen sie nach Hause. Ha? Wo ist der Hunger? Wo ist der Hunger nach Wahrhaftigkeit? Wo ist der Hunger nach Wahrheit? Wo ist der Hunger nach dem Wort Gottes? Nee, dann geht man lieber in irgendeine Gemeinde, wo ja auch gesungen wird, wo das Evangelium gepredigt wird, ist zwar verfälscht, ist zwar verwässert, ist zwar ein bisschen Gift drin, aber ich höre ja ein bisschen was vom Wort. Das ist die Mentalität der Europäer. Nö, Benzingeld. Gold und Silber gehört Gott. Bonnke hat gesagt, wenn er irgendwas brauchte, da hat er in die Tasche vom Papa gegriffen, weil er hat Gold und Silber. Der hat in Vaters Tasche gegriffen. Und da habe ich gesagt, Herr, das will ich lernen. Ich will lernen, in deine Tasche zu greifen. Und es ist vollkommen egal, wenn er uns irgendwo hinsendet, ob das ein Ticket so teuer ist, ob das Benzin, so viel irdische, dämonische Denken hast. Benzin kostet so viel, da kann ich einmal in der Woche, das reicht, wenn man dann in den Gottesdienst kommt. Einmal die Woche dies, einmal die Woche das. Und das ist alles irdisch, seelisch, dämonisch. Und der Herr sagt, komm da raus. Das ist, wo ich immer sage, komm raus aus Babylon. Komm raus aus dem irdischen, seelischen, dämonischen Denken. Er hat alles Geld. Und weißt du, wenn man in den dritten Weltländern gepredigt hat, dann hast du ein ganz anderes Denken. Da denkst du, wieso ist diese Gemeinde nicht voll? Predigen wir hier falsches Wort? Ist das Wort nicht hier geläutert? Ist das Wort nicht klar? Und warum? aus Bequemlichkeit kommen sie nicht, aus Geld, weil man ja Benzin bezahlen muss, kommt man nicht aus der Umgebung. Und das soll gebrochen werden im Namen Jesu. Wir sein sollen, das setzt er die Gelder auch für frei. Amen. Das setzt er es frei. Und alles, was wir benötigen, das hat er uns geschenkt. Das ist in der Himmelswelt und wir brauchen es nur abholen. Heiliger Geist, hilf, dass wir Erkenntnis und Offenbarung bekommen. Ja, dass wir nicht stehen bleiben an irgendeinem Ort, wo der Tod drin ist, Herr. Dass wir weitergehen und dass wir hineingehen in Lebendigkeit und dass wir gehorsam werden deinem Wort und dass wir uns dahin begeben, wo das Leben ist, Herr, wo der Fluss ist. Heiliger Geist, komm, übernimm du jetzt deine Gemeinde. Herr, wir haben Sehnsucht, dass diese Zeichen und Wunder geschehen. Komm mit deinem Heiligen Geist. Gieß aus deinen Geist auf alles Fleisch. Gieß aus deinen Geist auf diese Gemeinde her. Im Namen Jesu. Raus aus unserem Gehirn. Raus aus unserer Seele. Lehre uns, von dir zu nehmen, Herr. Lehre uns, so wie du Bonke gelehrt hast, aus deinen Taschen herauszunehmen, Herr. Diese Tasche ist für uns alle da. Deine Pocket ist für uns alle da, Herr. Und wir wollen da rausnehmen, Herr, alles, was wir benötigen. Ob das Autos sind, Häuser, Herr, du hast gesagt, du hast uns alles geschenkt. Du hast uns alles geschenkt, was wir benötigen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Amen.